Man kann sehr religiös sein und Gott doch gerade mit seiner Religion verfehlen. In der Geschichte von Stephanus begegnen wir Menschen, die die Heilige Schrift kannten, den Tempel ehrten und die Gebote Mose bewahrten, und doch wurden sie zu den schärfsten Gegnern des Handelns Gottes in der neuen Zeit des Evangeliums. Gleichzeitig sehen wir einen Mann, dessen Gesicht wie das eines Engels leuchtete, mitten im Feuer der Verfolgung. Diese Spannung wirft die Frage auf, wie Gott seine Leute aus festgefahrenen Formen herausführt, um sie für seine neue Bewegung zu gewinnen, damals in Jerusalem und heute in unserer religiös geprägten Welt. Stephanus, ein himmlisches Zeugnis mitten in religiöser Verfolgung. Mit Stephanus tritt uns ein Mann entgegen, der mitten im Zentrum religiöser Machtstrukturen lebt und doch von einer anderen Wirklichkeit geprägt ist. Über ihn heißt es, Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Er bewegt sich in der Welt der Synagogen, der Schriftgelehrten, des Hohen Rates, dort, wo man die Schriften kennt, aber den lebendigen Gott, der in Christus handelt, nicht erkennt. Diejenigen, die mit ihm stritten, konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Gerade das macht die Situation so ernst, nicht Unwissenheit, sondern das Nicht-Aushalten-Können der geistgewirkten Auslegung Gottes löst die Auseinandersetzung aus. Wo die Weisheit von oben erscheint, zeigt sich, wie sehr das religiöse System in sich verkrustet ist. Der Sanhedrin verurteilte den Herrn Jesus zum Tod und verfolgte die Gläubigen. Das zeigt, dass das Judentum in die Hand von Gottes Feind, Satan, geraten war und von ihm dazu benutzt wurde, Gottes Zug in seiner neutestamentlichen Ökonomie zur Ausführung seines ewigen Vorsatzes zu vereiteln. Der Hohe Rat, der nach Gottes ursprünglichem Gedanken Hüter des Volkes sein sollte, wird zum Instrument der Anklage, zuerst gegen Jesus, dann gegen die Seinen. Über Jesus lesen wir, die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Dasselbe Muster begegnet uns nun bei Stephanus, heimliche Intrigen, vorgeschobene Zeugen, eine religiös begründete Verurteilung. Das Judentum, das unter dem Gesetz als auserwähltes Volk berufen war, ist in die Hand des Feindes geraten und wird benutzt, um Gottes neues Handeln im Evangelium auszubremsen. Die Synagoge, in der das Wort gelesen wird, kann zu einem Schauplatz werden, an dem das lebendige Wort bekämpft wird, nicht, weil es unbiblisch ist, sondern weil es Gottes aktuellen Zug in seiner neutestamentlichen Ökonomie ans Licht bringt. Mitten in dieser Atmosphäre, in der sich menschliche Empörung, religiöser Eifer und satanischer Widerstand verdichten, geschieht etwas, das nicht mehr erklärt werden kann, ohne den Himmel einzubeziehen. Während falsche Zeugen reden, heißt es, und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Gott antwortet auf das Bündnis von Religion und Feindschaft nicht zuerst mit Gericht, sondern mit einem Gesicht, das von einer anderen Welt her leuchtet. Das Zeugnis Gottes besteht nicht nur in den Worten, die Stephanus spricht, sondern in der inneren Herrlichkeit Christi, die durch seine Person hindurch sichtbar wird. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, doch sein Angesicht verrät, dass sein Inneres von der Gegenwart des verherrlichten Christus bestimmt ist. Wie tief diese himmlische Prägung in Stephanus reicht, zeigt sich in seinem Sterben. Während Steine fliegen, kniet er nieder und ruft, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Hier spricht nicht mehr der natürliche Mensch, der Verletzung und Ungerechtigkeit spürt, sondern das Herz Christi in einem Glied seines Leibes. Die gleiche Liebe, die am Kreuz betete, Vater, vergib ihnen, findet in diesem Märtyrer ihren Ausdruck. Gottes Zeugnis inmitten religiöser Verfolgung ist darum nicht zuerst das spektakuläre Wunder vor den Augen der Menschen, sondern die stille, starke Offenbarung des Charakters Christi in einem Menschen, der unter Druck geraten ist. Wo Stephanus steht, wird sichtbar, was es heißt, dass Weisheit und der Geist das letzte Wort haben, nicht die Anklageformen des Hohen Rates bestimmen den Ausgang, sondern die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, die im Angesicht eines verachteten Zeugen aufleuchtet. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Stephanus erinnert daran, dass Gottes stärkstes Zeugnis nicht über Machtmittel, Institutionen oder äußere Erfolge läuft, sondern über Menschen, in denen Christus selbst Wohnung gemacht hat. Wo Worte in Auseinandersetzungen verhallen und religiöse Fronten sich verhärten, bleibt doch der Raum, in dem Christus sein eigenes Angesicht durch unsere Gesinnung, unsere Reaktionen und unsere Bereitschaft zur Vergebung sichtbar machen kann. Ein Leben, das so von der Gegenwart des verherrlichten Herrn durchdrungen ist, wird nicht unbedingt vor Konflikten bewahrt, aber es steht unter demselben Himmel, unter dem Stephanus stand, und eben dort liegt die eigentliche Würde und Kraft unseres Zeugnisses. Vom Gesetz und Tempel zu Christus als Gesetz des Lebens und lebendigem Tempel. Die Anklage gegen Stephanus trifft zwei Punkte, die für das religiöse Selbstverständnis Israels unantastbar waren, den Tempel und das Gesetz. Es heißt, und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Hinter der Aufregung liegt mehr als verletzte Tradition, es geht um eine tiefgreifende Bewegung in Gottes Heilsplan. Über viele Jahrhunderte hatte Gott das Leben der Kinder Israels um Gesetz und Tempel herum geformt. Das Gesetz, gegeben durch Mose, und die Anbetungsordnung mit dem Haus Gottes in ihrer Mitte strukturierten den ganzen Alltag des Volkes. Und doch waren diese Größen nie als Endpunkt gedacht, sondern als Wegweiser auf eine größere Wirklichkeit hin. Die Kinder Israels hatten das Gesetz durch Mose empfangen. Außerdem hatten sie ein Anbetungssystem, das den Tempel, die Priester und die Opfer einschloss. Bei den Kindern Israels waren die beiden Hauptsachen das Gesetz und der Tempel als Zentrum ihrer Anbetung. Sowohl das Gesetz als auch der Tempel waren Vorbilder auf Christus. Es ist nicht Gottes Absicht, ein geschriebenes Gesetz und einen materiellen Tempel zu haben. Gottes Absicht ist es, den lebendigen Christus als das Gesetz des Lebens zu haben und Christus auch als den lebendigen Tempel für Gottes neutestamentliche Ökonomie zu haben. Schon als das Gesetz gegeben und die Stiftshütte gebaut wurde, war im Herzen Gottes nicht die Fixierung auf eine äußere Ordnung, sondern die Vorbereitung auf eine innere Gemeinschaft. Nach dem Aufbau der Stiftshütte in 2. Mose führte er in 3. Mose sein Volk in Opfer, Priester und Reinigungsdienst ein, damit sie lernten, von ihm zu leben und ihn zu genießen. Das Gesetz spiegelte Gottes heiligen Charakter, der Tempel markierte seine wohnende Gegenwart inmitten Israels. Beides aber blieb äußerlich, Worte auf Stein, ein Gebäude auf Stein. Als Christus kam, trat die Wirklichkeit über die Schwelle der Geschichte. Er konnte sagen, reiß diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Johannes erklärt, dass er von dem Tempel seines Leibes redete. Das Heiligtum aus Steinen wurde durch eine Person abgelöst, der Mittelpunkt der Anbetung verschob sich von einem Ort zu einem Leib. Damit setzt eine Epochenwende ein. Bis zu Johannes dem Täufer hatten Gesetz und Propheten das Reden Gottes geprägt, mit Christus beginnt das Reich Gottes, das Evangelium, die Haushaltung der Gnade. Der lebendige Sohn erfüllt das Gesetz, indem er dessen inneren Willen Gottes verkörpert und in sich selbst trägt. Was vorher als Gebot von außen an den Menschen herantrat, wird jetzt als Gesetz des Lebens in ihn hineingelegt. Die neutestamentliche Offenbarung beschreibt das als ein Werk, bei dem Gott seine Gebote in Herz und Sinn schreibt und die bisherige Ordnung damit überholt, denn indem er sagt, einen neuen Bund, hat er den ersten alt gemacht, was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Die Auseinandersetzung um Stephanus macht sichtbar, wie schwer es dem religiösen Menschen fällt, diese göttliche Umstellung zu akzeptieren, wenn das, was doch von Gott gegeben war, jetzt in Christus in eine höhere Form überführt wird. Zugleich weitet sich die Linie des Tempels in eine überraschende Richtung, Christus ist nicht nur der wahre Tempel, sondern er teilt diese Bestimmung mit den Seinen. Der Ort, an dem Gott wohnt, ist nicht mehr ein Gebäude in Jerusalem, sondern ein Volk, das in Christus zusammengefügt ist. Wer an ihn glaubt, wird ein lebendiger Stein in einem geistlichen Haus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. So wird der Herr selbst zum lebendigen Tempel und macht die Gemeinde zu seinem Ausdruck auf der Erde. An der scharfen Reaktion der Ankläger gegen Stephanus wird deutlich, wie intensiv Gott diese Wende vollzieht. Das Alte, so ehrwürdig es ist, darf nicht mehr das Zentrum bilden, wenn die Realität da ist. In dieser Spannung steht die erste Gemeinde und mit ihr die Frage, ob das Herz bereit ist, den Schritt mit Gottes Heilsplan zu gehen. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazuräer, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Jesus antwortete und sagte zu ihnen, reiß diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Die Anklagen gegen Stephanus spiegeln einen Konflikt, der auch heute nicht fremd ist. Die Bewegung Gottes stößt dort auf Widerstand, wo Männer und Frauen an äußeren Sicherheiten festhalten, selbst wenn diese einst von ihm selbst gegeben wurden. Wer lernt, Christus als eigenes inneres Gesetz und als Mittelpunkt der Anbetung zu erkennen, tritt in eine andere Art von Gehorsam ein, weg vom Buchstaben, hin zu einer geprägten Gesinnung, die aus Gemeinschaft mit ihm hervorgeht. In dieser Beziehung liegt eine stille Freiheit, man ist nicht mehr an heilige Orte und heilige Systeme gebunden, sondern an eine heilige Person, die in uns lebt. Wo diese Wirklichkeit Raum gewinnt, verblasst die Angst um alte Formen, und es wächst die Zuversicht, dass Gott selbst der Garant seiner Gegenwart ist, im Sohn, der der wahre Tempel ist, und in einem Volk, das er zu seiner Wohnstätte baut. Gefährliche religiöse Mischung und Gottes Weg in seine neue Haushaltung. Die erste Gemeinde in Jerusalem war nicht von Anfang an frei von Verwicklungen. Gerade weil sie aus Juden bestand, die an Jesus als den Messias glaubten, standen sie in einer Übergangszone zwischen alter und neuer Haushaltung. Viele hielten an den vertrauten Praktiken des mosaischen Gesetzes fest, während sie zugleich Christus bekannten. Später hören wir von Jakobus und vielen tausenden jüdischer Gläubiger, die Eifer für das Gesetz hatten und Paulus drängten, sich rituell zu reinigen, um nach außen zu zeigen, dass er die Gebräuche nicht aufgab. Hier mischt sich der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn mit einer Fortführung des alten Systems. Es ist keine offene Verleugnung Christi, sondern eine halbierte Umkehr, und doch ist diese Halbheit geistlich folgenreich. Jakobus, die Ältesten in Jerusalem und viele tausende jüdischer Gläubiger verharrten weiterhin in einer Vermischung des christlichen Glaubens mit dem mosaischen Gesetz. Sie rieten sogar Paulus, eine solche halbjudaistische Vermischung zu praktizieren. Ihnen war nicht bewusst, dass die Heilszeit des Gesetzes völlig vorüber war, dass die Heilszeit der Gnade nun in vollem Maß zu achten war und dass jede Missachtung der Unterscheidung zwischen diesen beiden Heilszeiten gegen Gottes Heilsverwaltung wäre und Gottes Ökonomie im Hinblick auf den Aufbau der Gemeinde als Ausdruck Christi sehr schaden würde. Die Schrift macht deutlich, dass Gott diese Vermischung nicht auf Dauer hinnimmt. Gesetz und Gnade sind in ihrem Grundprinzip nicht kompatibel, wenn es um die Frage der Gerechtigkeit vor Gott geht. Der Apostel Paulus, der selbst aus dieser jüdischen Frömmigkeit herausgerufen wurde, beschreibt im Rückblick, wie radikal diese Veränderung ist, denn ich durchs Gesetz dem Gesetz gestorben bin, damit ich Gott liebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Hier spricht kein Gesetzesverächter, sondern ein Mann, der die heilige Funktion des Gesetzes erkannt hat und doch bekennt, dass sein Verhältnis zu Gott nicht mehr durch Gebot, sondern durch Person bestimmt ist. Wo beides miteinander vermischt wird, verliert das Evangelium seine Klarheit und der Aufbau der Gemeinde als Ausdruck Christi wird geschwächt. In der Geschichte des Christentums hat sich dieses Muster in anderer Gestalt wiederholt. Was im Neuen Testament als lebendige Wirklichkeit gegeben wurde, Christus als Leben, der Geist als innewohnende Kraft, die Gemeinde als Leib und Haus Gottes, ist im Verlauf der Jahrhunderte häufig in Traditionen, Formen und Systeme überführt worden. Lehre ersetzte Erfahrung, Institutionen traten an die Stelle lebendiger Gemeinschaft und das Zentrum, Christus selbst, wurde von vielen Dingen umstellt. Menschen wurden in solche kulturellen und kirchlichen Welten hineingeboren, ohne je den einfachen, aber durchdringenden Kern der neutestamentlichen Haushaltung zu erfassen. Die Gefahr liegt weniger in offener Irrlehre als in einer sanften Überlagerung, man kennt die richtigen Worte, aber der innere Zugriff des Evangeliums auf das Leben bleibt gering. Gerade hier zeigt sich, wie geduldig und zugleich entschieden Gott handelt. Er verlässt sein Volk nicht, wenn Traditionen sich verhärten, er beginnt, Herzen durch sein Wort zu öffnen. Paulus spricht davon, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. So arbeitet der Geist Gottes durch das geschriebene Wort, um den lebendigen Christus neu vor Augen zu stellen. Wo jemand erkennt, dass Christus nicht nur der Gegenstand der Predigt, sondern das eigene Leben, das eigene Gesetz, der eigentliche Tempel ist, beginnt innerlich eine Loslösung von reinem Formenwesen. Dann wird nicht primär gefragt, welche Tradition zu halten ist, sondern wie Christus in einer konkreten Situation Gestalt gewinnen will. Und als sie es hörten, priesen sie Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Zehntausende es unter den Juden gibt, die gläubig geworden sind, und sie alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, lehrst, von Mose abzufallen, indem du sagst, sie sollten weder die Kinder beschneiden noch nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall müssen sie zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tu nun dies, was wir dir sagen: Es sind vier Männer unter uns, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir und heilige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie sich das Haupt scheren lassen, und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du selbst ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Denn ich durchs Gesetz dem Gesetz gestorben bin, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Religiöse Mischung ist selten als solche erkennbar, sie fühlt sich vertraut an, weil sie das Bekannte bewahrt und das Evangelium in vorhandene Formen einpasst. Die Linien, die Gott in der ersten Gemeinde zieht, machen jedoch deutlich, dass er nicht an Halblösungen interessiert ist. Sein Ziel ist ein Volk, in dem Christus wirklich das Innere bestimmt, als Leben, als Gesetz des Lebens, als lebendiger Tempel. Wo das ernst wird, verlieren manche äußeren Sicherheiten ihre Selbstverständlichkeit, doch an ihre Stelle tritt eine wachsende Vertrautheit mit der Stimme des Herrn. So wird das Leben mit ihm weniger von der Frage bestimmt, welche Tradition zu verteidigen ist, sondern davon, wie er heute seinen Leib bauen und sein Haus aufrichten möchte. In dieser Einfachheit liegt eine stille Stärke, die weder rebellisch noch angepasst ist, sondern aus der Gegenwart des auferstandenen Christus schöpft. Herr Jesus Christus, danke, dass du das Ende der alten Ordnung und der Anfang einer neuen Haushaltung in der Gnade bist. Du bist das lebendige Gesetz in unseren Herzen und der wahre Tempel, in dem Gott Wohnung nimmt. Befreie unser Denken von allen toten Formen und Traditionen, die dich verdecken, und erfülle uns mit deinem Geist, damit dein Angesicht in unserem Alltag sichtbar wird wie bei Stephanus. Lass uns deine tieferen Absichten in der Schrift erkennen und uns von dir Schritt für Schritt in deine reine neutestamentliche Haushaltung hineinführen. Stärke deine Gemeinde, damit sie als lebendiger Ausdruck deiner selbst in dieser Welt steht und deine Herrlichkeit widerspiegelt. Bewahre uns darin, dass wir allein auf dich bauen und dir Raum geben, dein Anliegen auf Erden zu vollenden. Amen.